Herz ist nicht Herz, sondern das reparierte Herz ist was ganz Besonderes.
20% der Patienten entwickeln psychiatrische Probleme, wo wir halt auch koordinierend zur Verfügung stehen.
So wie jedes Auto alle 2 Jahre zum TÜV muss und jede Heizung einmal im Jahr vom Schornsteinfeger geprüft, so muss auch das Herz regelmäßig nachkontrolliert werden, wenn es repariert worden ist.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast für Ihre Herzgesundheit. Diese Folge steht wieder ganz im Zeichen der EMA-Kampagne der Deutschen Herzstiftung. EMA, das steht für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Unser Ziel ist es nun, mit dieser Kampagne Betroffene besser zu erreichen und ihnen Orientierung zu geben. Denn nachdem im Kindesalter der Herzfehler meist gut operiert wurde und immer eine regelmäßige Kontrolle stattfand, dann wird auf einmal eine neue Lebensphase kritisch. Der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Aus der Kinderkardiologie wird die Erwachsenenmedizin. Aus der elterlich begleiteten Versorgung wird zunehmend Eigenverantwortung. Ausbildung, Studium, Umzug, erste eigene Wohnung, das sind ja Herausforderungen, denen sich viele junge Menschen stellen müssen. Doch für EMA heißt es gleichzeitig, die medizinische Betreuung neu zu organisieren. Und genau über diesen Übergang sprechen wir heute. Und dazu begrüße ich ganz herzlich 2 Experten, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven kennen. Bei mir ist zum einen Herr Professor Ingo Dehnert aus Leipzig. Er leitet dort die Universitätsklinik für Kinderkardiologie und das überregionale EMA-Zentrum am Herzzentrum Leipzig. Hallo, Professor Dehnert, schön, dass Sie mit dabei sind.
Schönen guten Tag.
Zum anderen begrüße ich Dr. Jens Bahlmann aus Braunschweig. Er ist niedergelassener Kinderkardiologe mit spezieller EMA-Zusatzqualifikation und er ist außerdem Vorsitzender der AG EMA, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie. Schön, dass Sie beide heute mit dabei sind. Ich begrüße Sie auch, Dr. Bahlmann.
Herzliche Grüße zurück.
Ja, und mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung und ich leite den Impuls-Podcast. Ja, Professor Dehnert, dann frage ich doch am besten gleich mal bei Ihnen, fange ich an zum Start. Warum braucht man denn überhaupt einen Übergang von der Kinderkardiologie in die Erwachsenenmedizin bei Menschen mit angeborenem Herzfehler? Reicht denn nicht vielleicht auch die erfolgreiche Reparatur im Kindesalter mit den dazugehörigen Nachteilen irgendwann mal nicht aus?
Nein, leider nicht, da unser Herz ja weiterschlägt. Wenn man erwachsen wird, hat das Herz schon ungefähr 1 Milliarde Mal geschlagen. Bis zum hohen Alter werden es dann 3 Milliarden Mal sein. Das hört ja nicht auf. Und wenn wir bei Kindern einen Herzfehler reparieren, ob einen leichten oder einen schweren, einen einfachen oder einen komplexen, muss das ein Leben lang kontrolliert werden. Und das Herz arbeitet treu, aber es hat Risiken. Und die müssen immer mal angeschaut werden. So wie jedes Auto alle 2 Jahre zum TÜV muss und jede Heizung einmal im Jahr vom Schornsteinfeger geprüft, so muss auch das Herz regelmäßig nachkontrolliert werden, wenn es repariert worden ist.
Und diese Kontrollphase, das ist aber keine regelmäßige oder keine gleichmäßige Phase, hatte ich ja auch vorhin schon so in der Anmoderation gesagt. Da gibt es dann oft diesen Begriff der Transition zwischendurch im Alter. Wenn Sie beide jetzt diesen Bedeutung von Transition mal in einem Satz erklären müssten. Was sollte dabei bei unseren Zuhörern hängen bleiben? Dr. Bahlmann, vielleicht fangen Sie an.
Hängen bleiben sollte auf jeden Fall eine kontinuierliche, spezialisierte Betreuung von jung bis alt. Wir brauchen immer die Betreuung, damit das Herz gesund bleibt.
Also, dass keine Brüche entstehen, sondern es doch kontinuierlich durchgeht. Würden Sie das auch so oder noch ergänzen, Professor Dehnert?
Ja, ich denke, es sind 2 verschiedene Seiten. Im Kindesalter kümmern sich, das ist ganz natürlich, zunächst die Eltern darum. Das muss irgendwann mal aufhören und der junge Erwachsene muss selbst die Verantwortung übernehmen. Das ist ein Teil der Transition. Der andere Teil der Transition hat mit der Organisation im deutschen Gesundheitswesen zu tun. Es muss Ärzte geben, die das können. Und das ist schwierig, weil es gibt relativ viele Kinderkardiologen, die man auch schon kennt, und nicht alle von denen dürfen, können und wollen die Erwachsenen dann weiter behandeln, sodass man unter Umständen andere Ärzte finden muss. Das ist der zweite Teil der Transition.
Mhm. Und was braucht denn ansonsten noch ein junger Mensch, damit dieser Übergang funktioniert, neben diesen strukturellen Geschichten?
Auch vor allem halt Selbstbewusstsein. Er muss halt die Chance kriegen, sich abzunabeln von den Eltern, selber Verantwortung für sich und seine Gesundheit zu übernehmen. Das heißt, er braucht Informationen über sich, über seinen Herzfehler, über das, was es für die Zukunft bedeutet. Und er braucht eine vorgegebene Struktur, wie er eben diese Abnabelung nicht nur alleine schaffen kann, sondern wir müssen ihm helfen, den Weg für diese Abnabelung und eben die Transition in den Bereich ins Erwachsenenalter zu unterstützen, damit er nicht nur weiß, worum es geht, sondern auch Strukturen vorfindet, die wir ihm vorgeben, aber auch empfehlen können, damit er gut weiter betreut wird.
Also es ist ja, klingt so durch, auch durchaus eine Aufgabe der Eltern dann in dieser Phase, vielleicht bei der Unterstützung, dass diese Verantwortung auch schrittweise weiterzugeben.
Unbedingt. Und wir können uns in der Praxis auch zunehmend darauf einlassen, den Jugendlichen Verantwortung alleine zu übernehmen, in jeder Kontrolle ihm einfach die Chance zu geben, alleine auch bei der Kontrolle Verantwortung zu tragen und die Eltern vielleicht eine Zeit lang auch mal vor der Tür zu lassen und zum Ende wieder mit dazu zu nehmen, sodass er immer weiter diesen Schritt geht und sagt, heute brauche ich meine Eltern gar nicht mehr. Ich erzähle ihnen nachher, was rausgekommen ist und ich trage diese Verantwortung jetzt, damit ich dann im nächsten Jahr vielleicht ganz alleine auch vorbeikommen kann.
Das wäre jetzt ein ganz positives Beispiel, wie das gut funktionieren kann. Aber tatsächlich ist es ja dann doch nach wie vor so, dass nach dem Jugendalter viele Menschen mit einem angeborenen Herzfehler einer eben spezialisierten Nachsorge verloren gehen. Warum ist das eigentlich so?
Das hat wiederum mehrere Gründe. Einer ist, den meisten der Patienten mit angeborenen Herzfehlern geht es ja gut. Sie empfinden sich nicht als krank und nicht als eingeschränkt. Das ist ein großer Erfolg und wir können alle stolz darauf sein, dass das so ist. Aber es macht natürlich auch den Druck, sich zu kümmern, geringer. Und es muss der Verstand einem sagen, da ihm nicht die Beschwerden das sagen. Und das ist ein schwieriger Punkt.
Mhm. Wie sehen Sie das, Dr. Bahlmann? Oder was begegnet Ihnen da so als Gründe, warum, ja, letztendlich jemand nicht zu Ihnen kommt? Das ist natürlich immer schwer zu sagen, warum jemand nicht kommt.
Also das eine ist sicherlich, dass für unsere jetzt älteren Patienten, die uns verloren gegangen sind, vorher die Struktur nicht da war. Und vielmals auch ihnen implementiert worden ist, dein Herz ist operiert, du bist jetzt gesund. Das andere ist das Natürliche. Ich bin jung, ich möchte mein Leben entdecken, ich möchte raus, ich möchte halt schauen, ich habe Veränderungen, ich kriege einen Ausbildungsplatz, ich gehe ins Studium, ich bin ein Jahr im Ausland und die Krankheit rückt in den Hintergrund und das ist ja auch erstmal im Kopf halt ganz schön, weil ich mich halt frei und jung fühle. Und wir müssen halt schauen, dass wir sie wieder dann einfangen, an der langen Leine lassen und halt schauen, ja, ihr fühlt euch gut und gesund, wir wollen alles dafür tun, dass das so bleibt und dafür kommt auch mal zu Besuch. Und wenn es auch erstmal nicht diese engen Sachen sind, dass sie sich in Zwangsjacke eingehüllt fühlen, gerade die, die sich gesund fühlen, die kann man an der langen Leine ziehen lassen, dass sie das Gefühl halt noch haben, weiter leben zu können. Die anderen, die sich noch krank fühlen, die schwereren Herzkranken, die sind nicht die, die wir momentan verlieren, sondern es sind die gut operierten Herzfehler oder die, die sich aktuell gut fühlen und eben dann verloren gehen.
Wir wollen jetzt auch keine Angst schüren, aber Professor Dehnert, was kann denn passieren, wenn jemand zu lange vielleicht seinen angeborenen Herzfehler ignoriert und dann über viele Jahre nicht spezialisiert kontrolliert wird?
Dann fallen Veränderungen, die man zunächst nicht spürt, niemandem auf. Und das Herz kann lange Störungen kompensieren. Diese Störungen können Klappenschlussunfähigkeiten sein oder doch vorhandene Restdefekte oder Narben oder auch Herzrhythmusstörungen. Und wenn die nicht bemerkt werden, dann führen sie zu einer schleichenden Verschlechterung der Funktion und zu einem schleichenden Fortschreiten dieser Veränderungen. Und das kann man häufig, wenn es noch leicht ist, vermeiden, behandeln oder sein Leben entsprechend einstellen. Und je länger das unbeobachtet besteht, desto schwieriger wird das. Außerdem gibt es zusätzliche Sachen, die sich als späte Veränderungen einstellen können. Die sind selten, aber wir wissen nicht, wen es treffen wird. Und auch da sind Kontrollen hilfreich, um das einfach auszuschließen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen, Dr. Bahlmann, wenn dann junge Ehemänner den Weg in ihre Praxis finden? Mit welchem Anliegen kommen sie denn in der Regel zu Ihnen?
Das unterscheidet tatsächlich die Jungen und die Alten. Die Jungen kommen halt, weil sie eine akute Frage haben. Kann ich mit meinem Herz wieder tauchen gehen? Kann ich reisen? Ich bin schwanger. Muss ich irgendwas beachten? Meistens kommen sie erst dann, wenn sie schwanger sind, leider, und nicht vorher zur Beratung. Aber so ist es halt im Leben. Und an die zweite Gruppe sind halt die, denen schon leider was passiert ist, die uns aus der Kontrolle verloren gegangen sind und die dann halt nach dem akuten Ereignis aus der Klinik wieder zur Kontrolle zurückgeführt werden. Das sind, können Junge sein, die zum Beispiel mit einer Herzrhythmusstörung ein lebensbedrohliches Ereignis erreicht haben. Und es sind dann die Älteren, die halt viel mehr Herzrhythmusstörungen oder auch Herzfunktionsprobleme halt kriegen. Das Herz arbeitet nicht mehr so gut. Die Belastung ist nicht mehr da. Und das Leben funktioniert auf einmal nicht mehr so, wie ich mir das vorstellen kann. Und nicht vergessen die Gruppe mit den psychischen Problemen, die dann halt kommt, weil sie sich auf einmal krank fühlen, vielleicht gar nicht so krank sind. Aber wir wissen halt, in unserer Gruppe sind viele Menschen, die halt zusätzlich zum Herz noch andere Probleme kriegen. 20% der Patienten entwickeln psychiatrische Probleme, wo wir halt auch koordinierend zur Verfügung stehen.
Also doch etwas, was sehr unterschätzt wird.
Ja,
wo man weiß, dass Herz und Psyche eng zusammenhängen. Ja.
Genau. Und Arbeitsplatzsuche oder Ähnliches nicht zu vergessen. Probleme am Arbeitsplatz. Ich kann die Arbeit, die ich mir gebe, nicht mehr ausüben.
Wie ist es denn mit dem Wissensstand der EMA? Kommen die Menschen, die einen angeborenen Herzfehler haben, eher gut vorbereitet? Oder gibt es doch dann häufiger Lücken, dass sie gar nicht genau wissen, was ist denn da passiert? Der Arztbrief ist nicht mehr aktuell.
Die, die länger verloren gegangen sind, kommen eher unvorbereitet. Die haben was Akutes und wenn man die dann halt fragt, irgendeine Unterlage, irgendeinen Brief, irgendetwas, ist das schon häufig sehr, sehr schwer zu erreichen. Und manchmal können sie auf ihre Eltern noch zurückgreifen, die das meistens besser gesammelt haben. Aber häufig sind sie halt losgezogen, ohne dass wir Unterlagen haben. Die Jüngeren, hoffe ich jetzt mal, wissen schon ein bisschen besser Bescheid. Die haben aber auch eine andere Grundlage an digitalen Medien oder digitalen Voraussetzungen, wo vielleicht Informationen gut gespeichert sind. Die neue elektronische Patientenakte wird sicherlich auch nochmal helfen dabei, wo wir dann Informationen ziehen können. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so, dass schon bei der Anmeldung wir die Patienten auffordern, ihre Unterlagen zusammenzusuchen, damit man sich nicht nur besser auf den Termin und den Patienten vorbereiten kann, sondern auch ein bisschen besser planen kann, was wir mit ihnen zu tun haben. Es ist also auch ein gemischtes Bild.
Wahrscheinlich bei Ihnen in den Zentren ähnlich, Professor Dehnert.
Ja, das ist ähnlich. Wobei ich denke, die Hauptsache ist, der Patient kommt. Wir können dann sehr gut unterstützen, wenn über die Vergangenheit nicht genug bekannt ist. Die Herzzentren sind miteinander vernetzt. Sie sind mit den niedergelassenen EMA und Kinderkardiologen vernetzt und wir können gegenseitig die Befunde uns einholen, brauchen dafür aber natürlich die Erlaubnis des Patienten und dazu muss man sich gesehen haben und dann kann man das zusammenpuzzeln. Das dauert ein bisschen, aber wir sind motiviert, das zu machen, gemeinsam mit dem Patienten und dann stets in Zukunft in der Web-EPA. Und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir das Problem immer besser lösen können. Und wir sprechen ja auch immer drüber.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und da schließt sich eigentlich gleich meine nächste Frage an. Also wir haben uns ja auch extra zu dritt getroffen, weil Sie aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus der niedergelassenen Praxis, aus einem Zentrum berichten können. Das zeigt ja auch so ein gutes Nachsorgekonzept. Es besteht gleich aus mehreren Teilen. Und da sind die Kinderkardiologen genauso mit dabei, wie dann nachher eben die EMA-Spezialisten oder das EMA-Zentrum. Und in diesem Zusammenhang, da fällt ganz oft ein Begriff Versorgungspyramide. Wie würden Sie das denn beschreiben, Professor Dehnert? Was gehört da alles mit dazu, zu dieser Pyramide?
Die Pyramide ist leider im Moment noch eine Fiktion und eine Idee. Dazu gehört eigentlich an der Basis, in der Breite, dass jeder Hausarzt weiß, dass es angeborene Herzfehler gibt und er diese Patienten erkennen und in eine spezialisierte Betreuung einbringen muss. Dann gehören dazu genügend viele EMA-Kardiologen. Das nimmt gerade Fahrt auf und da gibt es mehr und mehr, aber noch lange nicht genug. Die sollen sozusagen die zweite Ebene dieser Pyramide bilden. Die dritte Ebene wären dann in allen größeren Städten der Länder EMA-Schwerpunktkliniken, an die sich ein Patient mit allen möglichen Problemen wenden kann. Und die Spitze dieser Pyramide sollen die überregionalen EMA-Zentren sein. Im Moment steht leider diese Pyramide auf dem Kopf. Es gibt viele überregionale EMA-Zentren, in manchen Bundesländern mehrere, in einigen nur eins. Und es gibt kaum EMA-Schwerpunktkliniken und es gibt wenig EMA-Schwerpunktpraxen, aber doch zunehmend viele EMA-Ärzte, die man finden kann, zum Beispiel über den Herzlotsen.
Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, was der Herzlotse ist und wo man ihn findet. Ich habe jetzt nur gerade auch gehört, dass der Hausarzt genauso mit eingebunden werden soll oder die Hausärztin. Dr. Bahlmann, da Sie ja auch niedergelassen sind, wo denken Sie, welche Aufgaben kann und soll vor allem der Hausarzt, die Hausärztin übernehmen und wann soll jemand dann doch eher in die EMA-Praxis und zu Ihnen kommen?
Der Hausarzt ist die Basis. Also ich habe Hausarzt, der kümmert sich um alle meine gesundheitlichen Probleme. Von der Prävention bis zur Koordination der Behandlung, wenn ich eine Krankheit habe. Dass das sehr schwierig ist, ist ganz klar, weil dieser Hausarzt sehr, sehr viel zu tun hat. Und er soll dann lieber abgeben, wenn er irgendwo sieht, ich habe halt ein Problem, was ich selber nicht lösen kann oder womit ich mich nicht auskenne. Das Entscheidende ist, dass er wirklich wir dem Hausarzt eine Struktur geben, zu sagen, hierhin kannst du abgeben, auch problemlos, ohne lange Wartezeit, ohne irgendeinen Hausarztvermittlungsfall oder ohne, dass der Patient lange rumtelefonieren muss und doch immer nur Absagen kriegt. Also zum EMA-Arzt zu gehen und zum Zweiten dieser EMA-Arzt ihm dann diese Patienten auch so wieder übergibt, dass er weiß, was er in seiner Basistätigkeit zu tun hat und dem Patienten zu helfen. Eins der anderen Hauptprobleme, um gleich das hausärztliche Problem noch mit anzusprechen, sind die Medikamente, die verordnet werden sollen. Viele Hausärzte haben ein Problem, unsere neuen teuren Medikamente für die Herzfunktionsstörung zu verordnen, weil die nämlich häufig das Budget sprengen. Und auch da braucht wieder der unterstützende Spezialarzt, muss diesem Hausarzt einfach anbieten, das übernehmen wir für euch. Und damit haben wir eine gute Verbindung, dass wir den Patienten regelmäßig sehen und unter Kontrolle haben und er auch seine Medikamente nimmt. Der Hausarzt ist die Basis und die Basis muss eine Chance kriegen, dass sie gut vermitteln kann in die weiter behandelnden Bereiche. Das ist aktuell leider
zu wenig noch der Fall, ja. Und Professor Dehnert, wann ist dann der Sprung, dass ein Patient zu Ihnen ins EMA-Zentrum kommen sollte? Also auch schon im niedergelassenen Bereich vielleicht nicht mehr ausreichend versorgt wird? Oder ist das nur eine zusätzliche Ergänzung, weil man dort noch vielleicht eher invasiv auch irgendwas machen kann?
Ja, ich denke, das ist der eine Punkt. Wenn sich aus der bisherigen Versorgung besondere Fragestellungen ergeben, das kann diagnostisch sein, eine neue Bildgebung, die ja als Schnittbildgebung CT oder MRT oder gar Herzkatheteruntersuchung dem niedergelassenen Kollegen nicht zur Verfügung steht. Das wäre ein Grund, ins EMA-Zentrum zu kommen. Oder auch eine stärkere Veränderung der Behandlung oder auch Komplikation. Das wäre also das immer dann, wenn sich Veränderungen ergeben, die potenziell Probleme mit sich bringen, dann sollten die Patienten entweder nur besprochen werden zwischen Zentrum und niedergelassenem Spezialisten oder der Patient dort auch hinkommen für weitere Untersuchungen und Behandlungen.
Das haben Sie es beide auch schon anklingen lassen. So wäre das ideal typisch, dass ein Patient mit angeborenem Herzfehler gut versorgt würde. Aber ja, es gibt doch einige strukturelle Hürden, die noch nicht gelöst sind. Und dann natürlich auch menschliche Hürden, die wir vorhin gesagt haben, weshalb jemand denkt, ach, mein Herzfehler ist ja korrigiert, brauche keine Unterstützung, mir geht's ja gut. Aber was würden Sie beide denn konkret in einem ersten Schritt ändern wollen? Also was wäre für Sie die wichtigste Maßnahme, zum Beispiel Dr. Bahlmann?
Die wichtigste Maßnahme ist, glaube ich, die Information, dass der Patient weiß, wo er hinkommt. Und die Frage ist tatsächlich, bringt es etwas, den Hausärzten dort halt mehr Informationen zur Verfügung kommen zu lassen? Ich fände es viel wichtiger, dass der Patient selbstständiger wird, dem Hausarzt die Informationen gibt. Die wird er problemlos annehmen, weil er einen in Anführungszeichen freieren Kopf hat und dankbar ist. Und wir müssen die Patienten besser informieren, wie wichtig es ist, diese Kontrollen wahrzunehmen und dass der Hausarzt ihnen eine Hilfe sein kann, diese Kontrollen zu vermitteln, per Überweisung oder wie auch immer. Und der EMA-Arzt halt dort für die Region dem Hausarzt bekannt ist oder zumindest dem Patienten bekannt ist, wo wir Informationsmaterialien ja zunehmend haben, dass der Patient sich informieren kann. Es ist aber, denke ich, das Wichtigste mit dieser Kampagne, der EMA-Kampagne, an die Patienten ranzukommen und sie selbstständiger zu machen und dem Hausarzt eine Führung zu geben. Andersrum wird es, glaube ich, schwer werden.
Vielleicht weiß der ein oder andere unserer Zuhörer jetzt gar nicht, was ist denn ein EMA-Arzt? Also was zeichnet sie aus? Was können sie mehr oder anders, als es eben der Hausarzt
ist? Es ist noch viel verwirrender. Was ist ein? Das ist nämlich überhaupt ein Problem gewesen. Wir haben eine Umfrage gemacht unter den EMAs, dass sie überhaupt sich als EMA kennen. Ich bin ein erwachsener E mit M, angeborenen A, H, Herzfehler. Aber das muss ich erstmal wissen, dass es ein EMA ist. Das heißt, allein die Begrifflichkeit ist für den Patienten schon ein Problem und für den Erwachsenen Doktor noch mehr ein Problem. Und damit haben wir halt eine schon mal Eintrittsproblematik. Und dieser EMA-Arzt ist der Arzt, der eine ganz spezielle Ausbildung gemacht hat, um diesen Patienten halt zu behandeln, in einem Niveau, was oberhalb dessen ist, was der normale Kardiologe weiß über die angeborenen Herzfehler. Denn ich bin als EMA etwas ganz Besonderes. Ich bin eine Generation an Patienten, die es vorher nicht gegeben hat, weil die Kinderherzchirurgie solche Fortschritte erreicht hat, dass ich in ein Alter jetzt kommen kann, was vorher undenkbar für die Menschen mit angeborenen Herzfehler gewesen ist.
Ja, man geht davon aus, 95% der Kinder, die mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt kommen, das sind ja auch jährlich gar nicht so wenige, die erreichen inzwischen das Erwachsenenalter. Und wir haben dann eine stattliche Zahl, geht davon aus, es sind so um die 350.000 Menschen aktuell in Deutschland, die in diese EMA-Gruppe gehören würden.
Mehr Erwachsene als Kinder. Und trotzdem gibt es ja EMA-Kardiologen als Kinderkardiologen. Das heißt, diese Betreuung ist halt eine Betreuung für eine große Anzahl Patienten, die mit wenigen Ärzten geschaffen wird und wir wohl hoffentlich mehr Ärzte kriegen und die durch einen Kardiologen unterstützt werden kann, ohne EMA-Ausbildung, aber nicht alleine bewerkstelligt werden kann, weil er einfach das Wissen nicht hat.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein verbreiteter Trugschluss, dass Patienten denken, naja, Kinderkardiologe, EMA-Kardiologe, ich kann auch zum normalen Kardiologen gehen, denn Herz ist ja Herz. Warum reicht das denn nicht aus? Professor Dehnert.
Genau das haben wir gerade besprochen. Herz ist nicht Herz, sondern das reparierte Herz ist was ganz Besonderes. Manchmal ein Wunderwerk, wenn man einem Kinderherzchirurgen bei einer Arbeit zusieht, was da in welchen Dimensionen verändert und korrigiert wird. Und manchmal auch, weil es Komponenten enthält, und einen Kreislauffunktion aufrecht erhält, die so von der Natur gar nicht vorgegeben ist. Wo ein Kardiologe sagt, was ist denn das? Obwohl er sich mit Herzen sehr gut auskennt, aber eben nicht mit diesen anders funktionierenden, komplizierteren, an verschiedenen Stellen in Ordnung gebrachten Herzen. Deswegen gibt es ja diese Zusatzweiterbildung, die genau das trainiert. Und das muss man gelernt haben, wie man alles gelernt haben muss, was man arbeitet. Und ein Kardiologe, der sich im Wesentlichen ja mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte beschäftigt, die durch ihre Lebensweise und ihre Risikofaktoren Herzveränderungen und Erkrankungen erworben haben, der ist darauf trainiert und nicht auf die Angeborenen, die jetzt nachwachsen, aber im Vergleich zu den anderen immer weniger bleiben werden, denn nur 1% der Menschen kommt mit einem Herzfehler auf die Welt. Ja. Das heißt, 99% haben keinen. Das ist die Domäne der Kardiologen. Die Domäne der EMA-Kardiologen sind die wenigen, aber insgesamt zahlenmäßig gar nicht mehr so wenigen, die was Besonderes haben an ihrem Herzen. Und das muss man gelernt haben, wie alles im Leben.
Mhm. Und diese EMA-Spezialisierung, das ist etwas, was der Facharzt für Kardiologie sozusagen on top aufsattelt?
Wenn er das möchte, kann er das on top lernen. Und genauso wie es für den Kinderkardiologen on top ist, dass er sich aus dem Gebiet Kinder herausarbeitet an die Probleme, die erst für den Erwachsenen relevant werden. Und die Mischung macht's.
Mhm. Nochmal, Kinderkardiologe kann Erwachsenenkardiologen. Und nicht jeder Erwachsenenkardiologe kann halt Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Und das muss man halt auch ganz klar sagen. Und die Erwachsenenkardiologen können auch diese Weiterbildung halt machen und sie nehmen das auch an und können es tun.
Und ganz praktisch möchte ich da meine nächste Frage anschließen. Wie und wo finde ich denn nun als Erwachsener mit angeborenem Herzfehler die für die jeweilige Situation passende Expertise? Es ist ja schon mal kurz der Name Herzlotse angeklungen.
Es ist tatsächlich das einzige Medium, was momentan dort vermitteln kann. Also der Herzlotse ist ja von der Deutschen Herzstiftung ins Leben gerufen worden. Der wird aktuell immer wieder aktualisiert, um zu gucken, sind diese Ärzte wirklich noch vorhanden? Können diese Ärzte wirklich die Erwachsenen behandeln? Dürfen sie es überhaupt von der KV aus? Also sprich, können sie es abrechnen? Und den finde ich online tatsächlich auf der Deutschen Herzstiftung und kann dort mit Postleitzahl gucken, wo mein nächstgelegener EMA-Arzt ist. Und dieser EMA-Arzt wird, falls noch mehr Expertise, als es im niedergelassenen Bereich gebracht wird, dann auch weiterleiten zu den EMA-Zentren, die dann auch betreuen können. Wobei natürlich auch ein EMA-Zentrum eine Ambulanz hat, wo halt die Basis-EMA-Betreuung halt durchgeführt wird.
Die EMA-Zentren sind ja auch im Herzlotsen noch mit aufgeführt.
Sind auch aufgeführt. Es ist ein sehr, sehr schönes Medium, wo man halt darauf hingeführt werden muss und wo man halt tatsächlich aber mit einfacher Google-Suche EMA Ärzte oder EMA Betreuung, aber da wieder das Wort, ich muss wissen, dass ich EMA bin, immer halt drauf treffen kann. Ne? Und man kann gut finden und manchmal lohnt sich auch ein bisschen weiterer Weg für eine gute Betreuung, denn es geht um mein Leben und es geht um meine Zukunft.
Ist es denn einigermaßen gleichmäßig über Deutschland verteilt, die Versorgung, oder haben wir da sozusagen auch noch Lücken? Professor Dehnert, also sowohl was Zentren angeht, aber vielleicht dann auch nachher noch Dr. Ballmann, wie das mit den EMA-Ärzten, von denen es ja per se zu wenig gibt, aber manchmal ist es dann auch noch die Verteilung, die das nochmal zusätzlich schwierig macht.
Also es ist nicht gleichmäßig verteilt in Deutschland, sondern es ist sehr ungleichmäßig gewachsen. Aber wenn man von den Zentren spricht, gibt es genügend viele und die meisten Zentren sind auch in erreichbarer Nähe. In Ostdeutschland gibt es von den Zentren nur 2, das sind Berlin und Leipzig. In den westdeutschen Bundesländern ist es mehr, aber es gibt auch in den ostdeutschen Bundesländern Ansprechpartner in den Kliniken und im niedergelassenen Bereich, die man eben über den Herzlotsen zum Beispiel finden kann. Eine andere Möglichkeit ist es, sich zu erkundigen, bei wem bin ich denn als Kind behandelt worden, und dort einfach nachzufragen. Mhm. Man wird immer eine Auskunft bekommen. Oh, und auch da können die eigenen Eltern wieder helfen. Die können sagen, das war damals dort und dort und der, wenn man es selbst nicht sich erinnern kann, und findet dann auf diesem Wege das. Aber online über den Herzlotsen ist natürlich wesentlich einfacher und angenehmer.
Hm. Wie sieht das bei den EMA-Spezialisten aus, Dr. Ballmann? Gleichmäßig verteilt oder im niedergelassenen Bereich?
Im niedergelassenen Bereich ist es genauso eher ungleichmäßig verteilt. Wir haben da sicherlich ein West-Ost-Gefälle in den neuen Bundesländern, halt deutlich weniger niedergelassene Ärzte und dann halt in den Ballungszentren mehr. Manchmal ist das tatsächlich auch der Bevölkerungsdichte geschuldet, was halt auch dort, wo weniger Menschen leben, sind auch weniger niedergelassene Ärzte. Und um einfach zu sagen, wir brauchen, glaube ich, nirgendwo eine so nahe Versorgung. Wenn man die EMAs fragt, dann gehen sie wirklich diesen Weg, um zu ihrem spezialisierten Doktor zu gehen. Es ist halt dann eher wichtig, dass der EMA sich eine Information kriegt, diesen Doktor zu finden. Da ist es im niedergelassenen Bereich, glaube ich, sehr schön abgedeckt.
Dann spielen wir doch vielleicht mal ein kleines konkretes Beispiel durch, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer besser verstehen, was das bis jetzt bedeutet, was wir besprochen haben. Also gehen wir mal davon aus, ein junger Mann, 19 Jahre alt, wurde als Kind wegen eines angeborenen Herzfehlers operiert, fühlt sich auch derzeit gesund, hat keine Beschwerden und war aber seit 3 Jahren auch nicht mehr bei einer spezialisierten Kontrolle. Jetzt zieht er zum Studium in eine andere Stadt. Was wäre der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Professor Dehnert, wollen Sie anfangen?
Ja, ich denke, er sollte sich erkundigen, wo in seiner neuen Heimat ein EMA-Spezialist zu finden ist und sich bei dem einen Termin geben lassen. Entweder den über den Herzlotsen suchen oder den über die örtliche Region gucken. Er ist an der Universität, hat diese Universität eine Klinik, und sich da erkundigen, aber er muss jemanden finden, den er ansprechen kann und wo er sich einen Termin besorgen kann. Das finde ich ganz normal, richtig. Er würde sich ja auch einen Zahnarzt suchen. Und beim Zahnarzt ist es so, es gibt ein Bonusheft und wenn ich jedes halbe Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehe, dann kriege ich Punkte, obwohl gar nichts an meinen Zähnen ist. Aber wenn ich mal was an meinen Zähnen habe, dann muss ich weniger zuzahlen. Das ist leider beim Herzen nicht so geregelt. Aber es wäre nicht schlecht, man muss auch nicht jedes halbe Jahr gehen. Aber wenn man wenigstens alle 2 Jahre gehen würde und dann sich den Punkt geben lässt, den Punkt kriegt man aber nicht als Bonus von der Krankenkasse, sondern im Moment nur virtuell für sich selbst. Der Zahnarzt, das möchte ich auch noch sagen, ist übrigens auch wichtig. Eine Reihe von Patienten mit angeborenem Herzfehler hat ein erhöhtes Endokarditis-Risiko. Und die müssen nicht nur zum Kardiologen und zum EMA-Kardiologen, sondern die müssen auch zum Zahnarzt. Aber der Zahnarzt ist häufig selbstverständlicher. Leider nicht immer. Jede Frau geht einmal im Jahr zum Frauenarzt. Wunderbar. Aber auch diese junge Frau, wenn sie einen angeborenen Herzfehler hat, sollte einmal in 2 Jahren zu einem EMA-Spezialisten gehen.
Dr. Wahlmann, was würden Sie noch ergänzend raten bei einem Neustart?
Neustart heißt auch immer, einen Hausarzt zu suchen. Wenn der Hausarzt mich dann kennt, dann sehe ich auch, dass da ein Herzfehler ist und er fragt hoffentlich wie selbstverständlich, wann denn da das letzte Mal kontrolliert worden ist, nachdem er die Narbe entdeckt hat oder der Patient es ihm gesagt hat. Also der Hausarzt gehört dazu, genauso wie der Zahnarzt halt auch dazu gehört. Und damit habe ich dann die Basis der Versorgungsstruktur, wie wir sie uns vorstellen, schon gefunden. Ich habe den Hausarzt, der mich dann weiterleitet oder aufmerksam macht, dass ich eine Kontrolle habe. Und wenn es optimal gelaufen ist, da hat er sich überlegt, vor 3 Jahren war ich das letzte Mal beim Doktor, dann muss ich mir jetzt einen suchen. Und wenn es nicht optimal gelaufen ist, dann rufe ich bei meinem Doktor vorher an und frage, Mensch, jetzt bin ich hier in Münster oder wo auch immer gelandet, wo gibt es denn den Doktor, der mich halt behandeln kann?
Also einfach das zum ganz selbstverständlichen Prozedere zu machen, nicht denken, erst wenn es akut wird, laufe ich los und gucke, dass ich jemanden finde. Ja, abschließend haben wir uns überlegt, wir machen immer in unserer kleinen EMA-Reihe sozusagen einen EMA-Check. 3 Fragen und 3 ganz kurze Antworten mit praktischem Tipp für unsere Zuhörer. Die erste Frage würde ich an Professor Dehnert stellen, dann an Sie, Dr. Wahlmann, und dann an Sie beide. Also, Professor Dehnert, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Check, den ein erwachsener Mensch mit angeborenem Herzfehler machen sollte?
Wann war ich das letzte Mal zur Kontrolle? Wenn das länger als 2 Jahre her ist, nächste Kontrolle organisieren.
Dr. Wahlmann, wenn ein EMA zu Ihnen erstmals in die Praxis kommt, welche Infos und Unterlagen sollte er parat haben?
Er sollte wissen, welche Krankheit er hat und wenn möglich den letzten Arztbrief mitbringen, der vom vorbehandelnden Arzt erstellt worden ist.
Wenn Sie jetzt einem jungen Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler einen einzigen Satz jetzt mitgeben könnten, welcher wäre das, Professor Dehnert?
Dein Herz schlägt für dich. Schlage es nicht, sondern sorge für es.
Dr. Ballmann, was wäre Ihr Satz?
Man könnte sich an die Bonuspunkte von Herrn Dehnert anschließen, was die Zahnärzte angeht. Sammel Bonuspunkte für dein Leben, dann hast du ein längeres Leben mit deutlich besserer Qualität.
Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Professor Dehnert und Dr. Ballmann, für diese vielen hilfreichen Erläuterungen und Einordnungen. Ja, welchen Impuls können wir dann letztendlich aus dieser Folge auch mitnehmen? Erstens, mit dem 18. Geburtstag endet nicht die medizinische Vorgeschichte. Ein angeborener Herzfehler bleibt ein Leben lang relevant. Und Transition ist daher kein einzelner Termin, sondern ein Prozess, der auch gut vorbereitet werden muss. Zweitens, Erwachsene mit angeborenem Herzfehler brauchen häufig eine spezialisierte Nachsorge. Denn nicht jeder Erwachsenenkardiologe kennt sich automatisch mit dem angeborenen Herzfehler aus. Drittens, die Versorgung funktioniert am besten, wenn alle Ebenen zusammenspielen, eben Hausarztpraxis, kardiologische Praxis, EMA-Spezialist und die EMA-Zentren. Und vielleicht noch als viertes, ist es nie zu spät. Auch wer lange nicht in ärztlicher Kontrolle war, braucht sich nicht zu schämen, zu zögern, sondern einfach dann jetzt den ersten Schritt machen. Und deswegen lautet auch unser Aufruf im Rahmen der EMA-Kampagne der Deutschen Herzstiftung: Mach den EMA-Check. Infos dazu gibt es im Web unter ema-check.de. Dort finden Sie auch weitere Hinweise. Ich schreibe die auch in die Shownotes dieses Podcasts. Sie finden dort den neuen EMA-Ratgeber mit ganz tollen Tipps auf über 200 Seiten, den Herzlotsen, den wir jetzt besprochen haben, und der Ihnen dann bei der Suche nach spezialisierten Anlaufstellen helfen kann. Ja, danke an Sie beiden, dass Sie mitgemacht haben.
Sehr gern.
Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, dass Sie heute bei Impuls dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie gerne und vor allem, ja, passen Sie gut auf Ihr Herz auf. Und dann bis zum nächsten Mal.